Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wie sieht ein glückliches, ein gelungenes Leben aus? Diese Frage ist wohl gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt darauf verschiedene Antworten, je nachdem, wie man fragt. In einem Glücksratgeber, da werden unter anderem folgende Tipps zum Glücklichsein gegeben. Man soll Dinge tun, ohne darüber nachdenken, was dagegen spricht. Oder man soll Milchreis mit Bratwurst essen, am besten 2 Portionen. Oder man soll mit Freunden lange und gedankenlos, wichtig ist gedankenlos, man soll mit Freunden lange und gedankenlos über positive, inspirierende Themen reden. Man soll mit mehreren Frauen shoppen gehen und das als einziger Mann. Oder man soll bei guter Musik so richtig schräg im Auto mitsingen, auf dem Sitz ein wenig tanzen, sodass sich der Ampelnachbar fragt, was bei mir eigentlich schiefgelaufen ist. Im September des letzten Jahres, da wurde eine Studie durchgeführt, eben zu dieser Frage, was ist eigentlich Glück? Was ist erfülltes Leben? Und die am häufigsten genannte Voraussetzung für glückliches Leben lautete, kann man sich vorstellen in Corona-Zeiten, dass die Familie gesund bleibt, 67%. Knapp dahinter hieß es, dass man selbst gesund und geistig und körperlich fit bleibt bis ins hohe Alter, keine finanziellen Sorgen hat. Und fast 37% haben gesagt, der Zusammenhalt in der Familie sei in der Pandemie noch wichtiger geworden als davor. Wie sieht ein glückliches Leben aus? Sind alles ganz vernünftige Einschätzungen, würde ich sagen, klingen vernünftig, aber Jesus weist ja nun noch einmal in eine ganz neue Richtung. Und jetzt lese ich noch einmal ein paar Verse, die wir schon gehört haben aus Markus Kapitel 8. Als er das Volk mit den Jüngern zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es bewahren. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Und was soll ein Mensch als Tauschmittel für seine Seele geben? Als Jesus davon spricht, dass der Weg, der vor ihm und vor den Jüngern steht, dass dieser Weg kein leichter sein wird, da kann man sich gut vorstellen, hineinversetzen, dass der Petrus entsetzt ist. Und er bittet Jesus sofort um ein Gespräch unter 4 Augen und versucht ihn umzustimmen, nicht diesen Weg ins Chaos, ins Leiden zu gehen. Er kann doch nicht mit ansehen, dass Jesus ins Unglück läuft. Und das wundert eigentlich gar nicht, denn kurz zuvor hatte Petrus ein Aha-Erlebnis ganz besonderer Art. Gott hat ihm quasi eine Offenbarung, eine Erleuchtung geschenkt. Denn ihm war auf einmal absolut klar, was er vorher natürlich auch schon geahnt hat, aber das war ganz klar. Es war ihm klar, dieser Jesus ist der versprochene Messias, der von Gott gesandte Retter, der Heiland. Und mit diesem Messias, mit diesem Heiland, da waren in Israel ganz große Hoffnungen verbunden. Denn man war sich darüber einig, wenn dieser Messias kommt, wenn dieser Retter kommt, dann bricht eine neue Zeitrechnung an. Eine Zeit kommt, in der Frieden herrscht. Es kommt eine Zeit, in der es gerecht zugeht. Generationen von Juden hatten auf diesen Tag gewartet, dass Gott endlich den Messias schickt. Und dem Petrus ist klar, jetzt steht er vor mir. Wir sind mit ihm unterwegs. Und wir können uns vorstellen, wie dieser Petrus total aus dem Häuschen war, vor Freude, als er das erkannt hat. Und dann erteilt Jesus ihm und den Jüngern einen Maulkorb. Sagt: Ruhe, schweigen, pst, niemand weitersagen. Und dann kommt es ja noch heftiger. Dann, statt eine feurige Wahlrede zu halten, sagt Jesus, er wird leiden, er wird sterben, nach 3 Tagen auferstehen. Das Letzte haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr gehört, sondern nur noch leiden und sterben. Und da ist eine Welt zusammengebrochen, das Traum vom Glück ist geplatzt. Warum, denkt sich der Petrus, warum machen wir nicht weiter wie bisher? Jetzt, wo es endlich so gut läuft, wo Jesus immer populärer wird, wo überall Leute kommen, Fans, Bewunderer, wo Jesus hinkommt, da versammeln sich riesige Menschenmassen. Jesus vollbringt Wunder. Blinde, ehemals Blinde, verkrüppelt, sie tanzen auf der Straße. Diese Gunst muss man doch ausnutzen, wenn Jesus den Menschen Liebe bringt und Vergebung bringt und Hoffnung. Und sie verehren ihn, erzählt vom neuen Reich, in Gleichnissen malt er das aus, wie das schön sein wird, das Paradies auf Erden, das scheint ja direkt da zu sein. Und jetzt alles dahin? Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, träumen wir nicht auch alle ein Stück weit von einer heilen Welt? Und meinen wir nicht auch, der Weg in das Paradies, das muss doch ein einfacher Weg sein. Der Weg des geringsten Widerstandes. So eine Rutschbahn ins Glück. So eine Autobahn ohne Schlaglöcher, ohne Gegenverkehr. Ein Leben ohne Sorgen, ohne Probleme, ohne Krankheit, ohne Schmerz. Und deswegen will der Petrus alles tun, um das abzuwenden, Unglück, Leid und Schmerz abzuwenden, auch für Jesus. Und dann haben wir es gehört, dass die Reaktion von Jesus ganz schroff ausfällt. Er sagt nicht nur, Petrus, du hast mal wieder überhaupt nichts kapiert, sondern er sagt, geh weg von mir, Satan. Das heißt, Jesus hört aus den Worten des Petrus eine teuflische Stimme, die Stimme des Versuchers. Jesus war, als er hier auf dieser Erde war, er war Gott und er war Mensch zugleich. Und das brachte ihn in eine Zwickmühle. Natürlich als Gott, als Gottes Sohn wusste er, nur der Weg ans Kreuz, der Tod und die Auferstehung, das wird den Menschen den Weg öffnen in den Himmel. Aber er war eben auch ganz Mensch. Und als Mensch, da hat er sich genauso gefürchtet vor den Leiden, vor den Schmerzen, vor dem Tod, vor dem, was kommt. Und deswegen war dieser Vorschlag des Petrus, diesen bequemeren Weg zu gehen, für den Menschen Jesus ein angenehmer Gedanke. Und es war letztlich eine ganz große Versuchung. Die Versuchung lag darin, den Weg des Erfolgs beim Volk und der Kompromisse mit den Autoritäten zu gehen. Und dann irgendwie den Kopf aus der Schlinge ziehen und vielleicht eine andere Möglichkeit zu suchen. Wir alle wissen, das wäre nicht auszudenken, wenn Jesus diesen Weg gegangen wäre, diesen leichteren, diesen bequemeren Weg. Wenn Jesus nicht gestorben wäre für unsere Schuld. Wenn er nicht gestorben wäre, hätten wir keine Vergebung. Dann würden wir auf unserem Schuldenberg sitzen bleiben. Wenn er nicht gestorben wäre und den Tod besiegt hätte, es gäbe kein ewiges Leben, kein Leben nach dem Tod. Und deswegen sagt Jesus zu Petrus, Petrus, das sind teuflische, versucherische Gedanken, weg damit. So wie du denken alle Menschen, sagt er, die Gottes Gedanken nicht begreifen. Und das heißt doch, ich kann Jesus als Sohn Gottes erkennen, wie der Petrus, wie die Jünger. Ich kann mich vielleicht heutzutage sogar mit einem T-Shirt mit großem Aufdruck zu Jesus bekennen und ich kann trotzdem eine falsche Vorstellung haben von dem Weg mit Jesus. Dass wir nämlich Jesus zum Erfüllungsgehilfen unserer Ideen, unserer Vorstellungen, unserer Wünsche machen. Dem Schüler soll Jesus helfen, dass er eine gute Note in der Klassenarbeit schreibt. Den Eltern soll Jesus helfen, dass die Kinder gut geraten. Dem Angestellten soll Jesus helfen, dass er den Sprung schafft in die Führungsetage. Dem Rentner soll er helfen, dass er in guter Gesundheit noch viele Jahre sein Leben frei in Freiheit genießen kann. Und dann macht dieser Bibelabschnitt deutlich, da macht Jesus nicht mit. Jesus weiß, auf unseren menschlichen Wegen, und wenn sie noch so gut sind, da gibt es eine Gefahr. Auf unseren menschlichen Wegen ist die Gefahr, dass wir die Seele verspielen, die Seele verlieren, das ewige Leben. Und deswegen sagt Jesus, wer meint, dass er das wahre Leben dadurch findet, dass alle seine Wünsche, seine Pläne, seine Ideen in Erfüllung gehen, der irrt sich ganz gewaltig. Das ist nicht der Weg zum Segen. Bereits der österreichische Psychiater und Psychotherapeut Viktor Frankl hat das erkannt. Frankl schreibt einmal, Selbstverwirklichung ist eine Form der Verzweiflung, weil der Mensch es nicht fertig bringt, ein anderes Thema als sich selber zu wählen. Und dann schreibt Frankl weiter, sich selbst verwirklichen kann er also nur in dem Maße, in dem er sich selbst vergisst, in dem er sich selbst übersieht. Und dann erläutert er das Gesagte an einem Beispiel. Frankl schreibt, ist es nicht wie bei dem Auge, dessen Sehtüchtigkeit davon abhängt, dass es sich nicht selbst sieht? Wann sieht das Auge etwas von sich selbst? Nur dann, wenn es krank ist. Wenn ich an einem grauen Star leide, dann sehe ich eine Wolke und damit nehme ich meine Linsentrübung wahr. Und wenn ich an einem grünen Star leide, dann sehe ich einen Hof von Regenbogenfarben rings um die Lichtquellen. Das ist mein grüner Star. Im gleichen Maß ist aber auch die Fähigkeit meines Auges, die Umwelt wahrzunehmen, geschmälert und beeinträchtigt. Jesus sieht klar. Jesus weiß, dass das Streben nach Selbstverwirklichung nicht aus der letzten Einsamkeit retten wird. Und wenn jemand noch so erfolgreich ist im Beruf oder im Sport, selbst wenn jemand den Jackpot knackt im Lotto, wenn jemand bei der Olympiade 1, 2, 3 Goldmedaillen gewinnt, er hat das Paradies noch nicht gewonnen. Im Gegenteil, auf unseren eigenen Wegen steuern wir in den Abgrund. Und deswegen geht Jesus einen anderen Weg. Jesus geht den Weg nicht in eine Beauty-Farm ans Tote Meer, sondern er geht nach Jerusalem. Er geht nach Golgatha, zur Hinrichtungsstelle ans Kreuz, den Weg ins Leiden, in den Tod, die Auferstehung, weil er weiß, das allein ist der Weg, der das Heil bringt. Und das ist der Weg, der dem Plan Gottes entspricht. Und dann macht Jesus etwas deutlich und Jesus sagt eben nun, und das ist das Herausfordernde, er sagt, wer sich mir anschließen möchte, wer mir nachfolgen will, der entscheidet sich für den anspruchsvollen Weg und nicht für den leichten und bequemen. Und das ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir den leichten Weg oder den anspruchsvollen? Und Jesus macht keine falschen Wahlversprechen. Da gibt es keine Täuschungsversuche, unlautere Werbemethoden. Das ist nicht so wie bei vielen, ja? Im Glanzprospekt, da kommt das Sternehotel mit Sandstrand und wenn die Touristen kommen, dann merken sie direkt daneben, verläuft die Autobahn. Und bei manchen Predigern ist es ja auch so. Es gibt ja auch manche Prediger, die erzählen den Leuten auch, ja, glaub an Jesus, folge Jesus nach, wird alles gut. Komm zu Jesus, er löst alle Probleme. Er macht dich gesund, Jesus segnet dich mit Erfolg, mit Reichtum. Mit Jesus erlebst du spektakuläre Wunder. Und jetzt frage ich euch, stimmt das? Nun, eines ist richtig. Bei Jesus finden wir das Leben, wenn wir das gefunden haben, dann sagen wir, das möchte ich nie mehr gegen ein anderes eintauschen. Und natürlich habe ich schon oft erlebt, wie Jesus mir, wie Jesus anderen aus der Klemme geholfen hat. Ja, sogar wie Jesus überraschende Wunder getan hat und Heilung geschenkt hat. Das ist richtig. Aber manche Schwierigkeiten, die bekomme ich als Christ erst dann, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Mancher Stachel piekst mich erst, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich nach seinen Prinzipien lebe. Und deswegen ist klar, dass Jesus sagt, Leute, ich möchte keine Fans. Ich möchte keine Follower. Ich möchte keine Leute, die auf dem Sofa sitzen und Likes verteilen. Sondern ich möchte, dass ihr mit klarem Verstand die Kosten der Jesus-Nachfolge überschlagt. Und das ist klar, wer mit Jesus unterwegs ist, begibt sich nicht zur Ruhe. Wer mit Jesus unterwegs ist, der ist auf einem Weg, da kann man sich die Knie blutig schlagen und das geht auf die Knochen. Die Melodie im Reich Gottes heißt nicht, auf dem weichen Hauskreissofa träumt sich so behaglich von Jehova. Sondern da heißt es, wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr an sich selbst denken. Sondern er muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und da merken wir, das ist kein Text fürs Wellnesswochenende. Nachfolge ist Kreuzgang und nicht Spaziergang. Nachfolge ist Kreuzgang, nicht Spaziergang. Und das kann vielleicht bedeuten, einen Krankenbesuch machen statt einen gemütlichen Einkaufsbummel. Das kann heißen, einem Mitschüler bei den Hausaufgaben helfen, statt den ganzen Nachmittag mit Computerspielen zu bringen. Was heißt eigentlich nachfolgen? Nachfolgen heißt, ich gehe dorthin, wo Jesus ist. Und wo ist Jesus? Jesus ist vor allem da, wo sein Wort gepredigt wird. Und deswegen, schon der Gang in den Gottesdienst ist ein Stück Nachfolge. Gerade dann, wenn die anderen nicht so davon begeistert sind. Jesus ist da, wo gebetet wird. Der Weg in den Hauskreis, der Weg zu Treffpunkt Gebet, das ist ein Stück Nachfolge. Gerade wenn vielleicht an dem Abend ein interessanter Film im Fernsehen kommt. Jesus ist da, wo notleidenden Menschen geholfen wird. Der Weg ins Nachbarhaus, um für die alte Frau einzukaufen, ist ein Stück Nachfolge. Jesus, er ist da, wo Menschen Grenzen überschreiten, um die gute Nachricht weiterzugeben. Sei es beim Gespräch mit dem Kollegen, sei es beim Verteilen eines Spruchkärtchens oder sei es beim Versenden eines Links zum Gottesdienst. Nachfolge heißt dahin gehen, wo Jesus ist. Und alles, was uns bei diesem Jesus nachfolgen den Weg belastet, was wir erfahren an Abneigung, an Spott, an Ängsten, an Spannungen, vielleicht aber auch an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, alles das ist das, was Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf mich. Und dieses Kreuz ist bei jedem aus anderen ein bisschen anders zusammengezimmert. Aber jedes Kreuz ist nach dem Maßstab von Römer 8 zusammengezimmert. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Jesus in die Nachfolge ruft, dann ist klar, er will uns natürlich nicht entmutigen, aber er will uns herausfordern. Er will uns nicht unglücklich machen, sondern er sagt uns, Leute, dieser Weg wird kein leichter sein, aber es wird der einzige wirklich erfüllte und gesegnete Weg sein. Es gibt ein Glück des Himmels mitten im Leben, so stark, dass sogar Leid und Tod die Schrecken verlieren. Es ist das Glück, an Jesus zu glauben, zu entdecken, ich bin geliebt. Ich darf bei ihm meine Lasten deponieren. Das wahre Glück, das liegt nicht in Geld und in Aktiengewinnen, sondern im Dasein für andere, im sich verschenken. Und das finde ich ein schöner Ausdruck, sich selbst verschenken. Schenken macht Freude. Schenken macht glücklich. Und zwar nicht nur den, der beschenkt wird, sondern auch der, der das tut. Das kennt ja jeder von uns. Liebende verschenken sich gerne. Sie geben von Herzen Zeit und Mühe an den geliebten Menschen. Eltern schenken ihren Kindern Kraft und Geld und setzen sich ein. Vielleicht geben sie sogar manchmal beim Mittagessen das Lieblingsstückchen den Kindern. Sie verzichten um den Kindern willen auf etwas. Und wenn man liebt, dann verzichtet man gerne. Und dann wird niemand sagen, das ist ein Verlust. Sondern das Verzichten, das Verschenken heißt, es ist ein Mehr an Glück. Und wenn wir im Glauben an Jesus nachfolgen, dann verwirken wir uns so, wie es Gottes Plan für uns entspricht. Wenn wir uns verschenken. Der Weg mit Jesus, nein, er wird kein leichter sein. Aber es wird der gesegnete Weg sein. Es wird der Weg sein, auf dem wir Sinn finden, bleibende Erfüllung. Und alle, denen es um Nachhaltigkeit geht, die sind hier auf diesem Weg genau richtig. Denn wie hat Jesus gesagt, wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und deswegen sagen alle Jesus-Nachfolger Amen.